NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Bei uns gehen die Klassen als Gemeinschaft zusammen essen. Das heißt, da entsteht sowas wie eine Tischgemeinschaft. Man redet miteinander wie in der Familie. Man hat ein wirklich gemeinsames Mittagessen.
In vielen Städten leben über 50% der Menschen in Single-Haushalten. Das heißt, wir essen alleine. Und das ist nicht nur eine andere Nahrungsmittelzufuhr, das macht auch was mit uns.
Es kommt oft vor, dass die Kinder vor der Küche stehen und sagen, das war heute lecker, das hat gut geschmeckt. Also es ist wirklich oft restlos aufgeputzt und ist nochmal eine Wertschätzung auch einfach für die Köchinnen.
Aus meiner persönlichen Sicht müssen wir dafür sorgen, dass für gute Lebensmittel und für gutes Essen eine höhere Wertschätzung entwickelt wird. Da müssen wir daran arbeiten, dass das auch in den Köpfen sich festsetzt.
Ums Essen soll es heute gehen und um die Qualität von Lebensmitteln. Das sind zurzeit heiß diskutierte Themen in der Politik, in Fachverbänden und in Profiküchen, weil wir inzwischen wissen, dass unsere Ernährungsweise sich oft negativ auf Umwelt und Klima auswirkt und der Gesundheit vieler Menschen schadet. Der Präsident des Bundesumweltamtes zum Beispiel spricht von einer notwendigen Transformation des gesamten Ernährungssystems. Soll heißen, wir müssten anders produzieren und anders konsumieren.
Die Frage ist aber nur, wo setzt man da an? Als wichtiger Hebel gilt unter Experten die sogenannte Gemeinschaftsverpflegung. Es geht also um Betriebskantinen, um Schul- und Unimensen, um Küchen in Kitas, Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Und in all diesen Einrichtungen, da werden täglich etwa 17 Millionen Menschen verpflegt. Allein 6 Millionen Kinder und Jugendliche. Auch die christlichen Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände verpflegen täglich viele Menschen. Die Frage stellt sich nur, wie viel Wert legen sie in ihren Küchen auf eine umweltverträgliche und gesundheitsfördernde Ernährung?
Wir fragen nach in einem Krankenhaus, einer Schule und einer Kita. Und damit herzlich willkommen zu Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Heute am Mikrofon Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Wir steigen gleich ein in die Praxis. Brigitte, du warst in Lingen an der Ems und hast dort das Bonifatius-Hospital besucht, ein katholisches Krankenhaus.
Ja, stell dir eine Großküche vor mit Heißluftöfen und anderen Profigerätschaften, mit verschiedenen Arbeitsbereichen und ganz zentral im Raum ein Transportband, mehrere Meter lang, auf beiden Seiten Frauen in weißen Kitteln und blauer Haube. Routiniert bestücken sie die Tabletts auf dem Band mit Tellern, Besteck und den Gerichten. Küchenchef Andreas Kahle erläutert, was auf dem Speiseplan für Kassenpatienten steht.
So, da haben wir heute einmal eine Salatschale, die bieten wir heute als vegetarisches Menü an. Dann haben wir Rippchen haben wir heute mit Wirsinggemüse und Geflügelragout mit Biomöhren. Ja, und hinten wird das Ganze jetzt eben halt abgenommen. Die Diätassistentin steht da hinten, schaut sich das Ganze an, ist auch alles drauf, was da drauf gehört. Und dann wird es rausgefahren und der Hol- und Bringedienst schiebt das Ganze dann auf die Station. Wie gesagt, Qualität ist bei uns ein großes Ding. Daher haben wir uns eben halt auch für diese Bio-Variante entschieden in einigen Produkten. Und wir hoffen auch, immer mehr Produkte zu finden, die wir in unser Budget einbauen können. Ist ja auch immer ein bisschen eine Kostenfrage.
Jetzt wollen wir ja in dieser Podcast-Folge herausfinden, wie umweltverträglich und auch gesundheitsfördernd die Ernährung ist. Und da habe ich den Küchenchef in Lingen so verstanden, dass nur einige Produkte Bio sind.
Genau, fast alle Nudeln sind Bioprodukte, Möhren und Spinat zum Beispiel, Käse teilweise. Bio-Reis wurde gerade neu ins Sortiment genommen.
Es ist ja auch immer eine Preisfrage. Ich habe ja nur ein gewisses Budget zur Verfügung und da muss ich natürlich auch immer gucken, dass das Budget natürlich nicht extrem überschreitet. Was man wohl merkt, dass Bioprodukte sich immer mehr an den Markt annähern und nicht mehr so teuer sind, dass man sagt, das geht überhaupt nicht.
Unbezahlbar im frischen Bereich sei allerdings das Biofleisch. Der Küchenchef achtet daher beim Einkauf von Rindfleisch zum Beispiel darauf, dass es von Weidetieren stammt. und bezieht das auch aus Holland oder Österreich.
Regional haben wir einen Landwirt aus Hochstede, der uns mit Knochen beliefert. Wir machen unsere Suppen noch selber, wo wir eben halt die Knochen abkochen. Die kommen vom Galloway-Rind. Eier bekommen wir von Hof Lübbers hier aus Altlingen. Er beliefert uns immer mit den frischen Freilandeiern. Das ist eben halt auch ein regionales Produkt. Und dann suchen wir natürlich immer noch und gucken immer noch, wo wir irgendwo etwas herkriegen, was hier aus der Region kommt. 200, 300 Kilometer hält man ja heute immer noch für regional.
So gesehen ist auch das meiste Gemüse regional, denn die Anbaugebiete der Lieferfirma liegen teilweise im Münsterland. Eingekauft wird nur fertig vorbereitete Tiefkühlware, mit Ausnahme frischer Salate.
Das ist vom Zeitaufwand her nicht mehr machbar, dass man das jetzt so irgendwie schält, schneidet. Das, was wir noch machen, ist Salate für unsere Salatbar, für die Mitarbeiter, sowie auch die Salate hier im Haus. Die werden vor- und zubereitet, aber so wie es früher so war, Möhren schälen, schneiden, in Stifte schneiden oder Kartoffeln schälen in Maschinen und dann noch die Augen rauspicken. Das ist einfach, die Zeit ist gewesen.
Brigitte, wie viele Essen werden denn täglich in der Lingener Krankenhausküche zubereitet?
Also insgesamt 1800, davon 1000 Mittagessen. Und von den Mittagessen etwa 450 für Patientinnen und Patienten, etwa 250 Essen für Mitarbeitende, dann noch für drei Pflegeheime, eine Kita und für Essen auf Rädern. Das Ganze leistet ein Team von 48 Mitarbeitenden in Voll- und Teilzeit, auch einige 520-Euro-Kräfte. Wir haben uns dann noch den Wochenspeiseplan angesehen. Für Kassenpatienten gibt es täglich drei verschiedene Gerichte. Für Privatpatienten gibt es mehr Auswahl. Immer ist ein vegetarisches oder veganes Gericht dabei. Bio-Zutaten werden kenntlich gemacht durch grüne Schrift. Und das Bio-Siegel unten auf der Speisekarte bestätigt, dass es sich um kontrollierte Produkte handelt. Zu Beginn der Umstellung auf Bio war er euphorisch, erzählt Andreas Kahle. Das hat sich aber gelegt. Die Audits, also die Kontrollen, findet der Küchenchef zu aufwendig.
Die Berechnung dafür, was man alles für das ganze Jahr gebraucht hat, das ist so enorm, die Arbeit, die man damit hat. Würde es einfacher sein, dass man sagt, okay, ihr benutzt jetzt Bioprodukte, wir schauen, wo ist die Lagerung, entstehen keine Vermischungen, das ist ja auch ganz wichtig. Und dann ist es okay, dann ist man auch gern bereit, auch ein bisschen mehr aufzunehmen. Aber unter den Umständen ist das sehr schwierig. Ich glaube, da fahre ich immer noch besser, wenn ich regional fahre.
Dann lass uns doch mal gemeinsam auf den Aspekt umweltverträgliche Ernährung schauen. Da geht es ja zum Beispiel auch um kurze Transportwege. Und nun ist das Emsland ja eine landwirtschaftlich geprägte Region. Hast du denn Informationen dazu, wie es mit der Kooperation zwischen Landwirten und Großküchen aussieht?
Also besonders intensiv ist diese Kooperation bisher offenbar nicht. So habe ich jedenfalls Holger Behrensen verstanden. Er ist Referent im katholischen Dekanat Emsland Süd und sitzt mit am Runden Tisch Emsland, gegründet auf Initiative des Bistums Osnabrück. Ziel war zunächst, mit den Landwirten überhaupt in den Dialog zu kommen.
Das Thema Schöpfung und Schöpfungsverantwortung ist bei uns ein großes Thema, dass wir gesagt haben, wir würden ganz gerne in den Dialog gehen mit Landwirten, Kirche und Landwirtschaft, um zu schauen, wie kann man verantwortlich mit dem umgehen, was für uns ja das Wichtigste letztendlich ist, mit dem Boden, mit dem Wert des Bodens, aber auch mit dem, was Landwirte produzieren und was letztendlich unsere Lebensmittel schafft.
Also Kirche und Landwirtschaft sind dabei. Wer sitzt denn noch am runden Tisch?
Also die Landwirtschaft ist vertreten durch das emsländische Landvolk, durch die Bewegung Landschaft Verbindung und durch die Landfrauen. Aber auch der NABU und Bildungshäuser sind dabei.
Und was hat man bisher erreichen können?
Ja, vor allem einen tieferen Einblick in die komplexe Welt der Landwirtschaft. Zum Beispiel ging es um die Frage, welche Bedeutung hat für die Landwirte im Emsland das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay? Aktuell geht es aber gerade um ein ganz regionales Thema.
Wie kriegen wir sozusagen die Lebensmittel, die bei den Landwirten hier produziert werden, auch in die Töpfe und auf die Teller der Menschen in der Region? Als Einzelverbraucher, als Familie, aber auch vor allem in größere Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Altenpflegeheime, aber auch vielleicht in Kantinen von größeren Firmen. Und da sind wir jetzt gerade dabei in diesem Jahr, dass wir uns da auch begleiten lassen und wir ein Konzept erstellen, das dann hoffentlich im nächsten Jahr dann auch umgesetzt wird.
Holger Behrensen macht sich übrigens keine Illusionen. Durch die Gespräche hat er gelernt, dass die Landwirte ihr Geld vor allem außerhalb der Region verdienen, dass regionale Vermarktung nicht mehr ist als eine Nische. Aber das würde er eben gerne ändern, um die Wertschöpfungskette in der Region zu stärken.
Aber das kann doch nur funktionieren, wenn es eben auch gelingt, auch die Großverbraucher zu gewinnen. Also sprich Kantinen von Betrieben oder eben auch kirchliche Einrichtungen. Und von denen gibt es ja auch im Emsland viele.
Dekanatsreferent Holger Behrensen würde dir nicht widersprechen.
Also da ist noch viel Luft nach oben. Es gibt einzelne Einrichtungen, Faire Kitas zum Beispiel, die das auch sehr ernst nehmen, die auch Frühstücksangebote machen, wo dann auch aus der Region schon Lebensmittel zusammengetragen werden, die auch faire Produkte auf den Tisch bringen, auch gucken, was ist saisonal dran. Das gibt es schon, aber ich muss ehrlich sagen, insgesamt müssen wir da also noch ganz viel arbeiten.
Das betrifft aber nicht nur kirchliche Einrichtungen. Auch nichtkirchliche haben das Thema Verpflegung quasi aus der Hand gegeben. Konkrete Zahlen dazu habe ich aus der Ökomodellregion Hasetal im westlichen Niedersachsen. Dieses Projekt, gefördert vom niedersächsischen Landwirtschaftsminister, soll den ökologischen Landbau im Hasetal voranbringen. Und deshalb hat man dort alle Schulen und Kitas befragt, mit dem Ergebnis, dass gerade mal eine Handvoll Einrichtungen noch selbst kocht. Alle anderen lassen sich von Caterern beliefern.
Wir bleiben im westlichen Niedersachsen, machen aber einen Ortswechsel nach Nordhorn, also in die Grafschaft Bentheim. Und dort, Brigitte, hast du das evangelische Gymnasium besucht und dir dort auch die Schulmensa angeschaut.
Die Mensa ist ein großer Mehrzweckraum, eine Seite voll verglast, also sehr schön hell. Tische sind in Reihen aufgestellt und darauf Schilder für die Klassen, die dort jeweils zusammen sitzen. Das Besondere hier, Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7, insgesamt etwa 260, sind verpflichtet, mindestens zweimal pro Woche in der Schule Mittag zu essen. Ab Klasse 8 bis 13 kann man in die Mensa gehen oder ins Schülercafé oder sich selbst verpflegen. Das Piepen, das wir immer wieder hören, signalisiert, wir stehen an der Essensausgabe und gerade scannt eine Schülerin oder ein Lehrer die persönliche Mensakarte.
Damit kann man sich Essen holen. Also man bestellt dann auf einer App und dann kann man die abscannen. Und dann kann man sehen, welches Essen man bekommt.
Ich war an einem Donnerstag da. Dann wird auf Wunsch der Schüler grundsätzlich vegetarisch gegessen. Es gab Pfannkuchen, pur oder gefüllt mit Blaubeer oder Apfel. Die Alternative war Milchreis mit heißen Kirschen. Und täglich gibt es auch eine Salatbar zur Selbstbedienung mit verschiedenem frischen Gemüse. Dazu Käse, Ei, Körner, Soßen und Brot. Beim Essen, wie gesagt, sitzen die Klassen zusammen und solange nicht auch der Letzte seinen Teller gefüllt hat, warten alle anderen stehend am Tisch.
Lieber Gott, wir danken dir für das leckere Essen hier.
Also wir müssen erstmal warten, bis alle da sind. Und dann, wenn alle da sind, beten wir. Also jede Klasse hat ein anderes Gebet. Und dann, wenn man gebetet hat, kann man essen. Und man darf auch noch nicht, wenn man fertig ist, nicht einfach weggehen, sondern man muss warten, bis alle einen Löffel vom Nachtisch auf ihrem Teller haben.
Ja, damit, dass wir zusammen essen, das ist da eine tolle Klassengemeinschaft und das Essen ist aber auch richtig lecker hier.
Ich finde das gut, weil man zusammen sich unterhalten kann und in Ruhe essen kann.
Nach dem Essen muss jeder sein Geschirr wegräumen und einige sind fürs Putzen verantwortlich. Zwei Zeitfenster gibt es zum Essen und die nächsten Mensagäste sollen eben auch einen sauberen Tisch vorfinden.
Jetzt gibt es ja dort in Nordhorn eine Verpflichtung zum Essen für die Jüngeren, verbunden auch mit festen Ritualen. Was steckt dahinter? Welche Absicht?
Das war auch meine Frage an Schulleiterin Gabriele Obst.
Bei uns gehen die Klassen als Gemeinschaft zusammen essen. Also in Klasse 5 bis 7 sitzt man im Klassenverbund zusammen am Tisch mit einem Lehrer, einer Lehrerin, die die Klasse kennt und die sie betreut. Das heißt, da entsteht sowas wie eine Tischgemeinschaft. Man redet miteinander wie in der Familie. Man hat ein wirklich gemeinsames Mittagessen. Und das ist mir eigentlich das Wichtige. Es geht nicht darum, die Kinder irgendwie hier satt zu kriegen, darum geht es auch. Aber es geht vor allen Dingen um dieses Erlebnis, dass Essen auch was mit Gemeinschaft zu tun hat.
Und wie viel Wert legt dann die Schule auf die Qualität der Lebensmittel? Also welche Rolle spielen die Aspekte regional, saisonal und bio?
Also das ist unterschiedlich. Die Salatzutaten werden frisch und regional eingekauft, soweit möglich. Bei den Eiern ist die Schule gerade umgestiegen vom Großlieferanten auf einen Anbieter vor Ort, was interessanterweise nicht teurer ist. Aber regional heißt eben nicht unbedingt auch bio.
Das heißt es nicht sofort. Also ich weiß auch nicht, ob das unbedingt immer zwingend erforderlich ist. Also bei dem Eierlieferanten, das ist eine ordentliche Freilandhaltung. Aber es ist eben auch keine Bioproduktion.
Fleisch und Gemüse wird meist über den Großhandel eingekauft. Gemüse nur tiefgefroren, weil das einfacher und schneller geht, wenn im Maximalfall 360 Essen bestellt sind. Bei den Salaten wird auf Bioqualität geachtet.
Was kostet denn die Eltern das Schulessen ihrer Kinder?
Noch bezahlen sie für das warme Essen 3,50 Euro, für den Salat 4,50 Euro. Nach den Sommerferien gibt es aber eine Preiserhöhung. Dann kostet jedes Essen 4,50 Euro.
Trotzdem kommen wir damit nicht aus. Wir arbeiten defizitär in der Mensa. Das liegt auch daran, dass wir eben hier nicht mit einem Caterer arbeiten und unsere Essensproduktion sozusagen outgesourced haben, was sicher günstiger wäre, sondern wir haben eigene kirchliche Angestellte. Uns als kirchliche Einrichtung ist es wichtig, dass wir Angestellte haben, die vernünftig bezahlt werden und die auch sozialversichert sind und die ordentliche Urlaubstage nehmen können und nicht ausgebeutet werden.
In der Mensa sind 5 Mitarbeiterinnen beschäftigt mit unterschiedlichen Stundenzahlen, im Schülercafé 3. Und das Defizit der Mensa fängt das Schulwerk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers auf. Die Wunschvorstellung der Schulleiterin ist ein kostenloses Schulessen, mit dem Kinder sich beispielhaft gesund ernähren könnten.
Es gibt ja viele europäische Nachbarländer, in denen das ist. Das kann ja auch ein Minimalbeitrag sein, also wie in Finnland 1 Euro und dafür kriegt man ein Schulessen und der Rest wird eben finanziert, weil Essen wichtig ist. Und wenn man den ganzen Komplex Ernährung und Bewegung, und ich finde, das beides gehört zusammen, wenn man diesen Komplex zusammen sieht und sagt, wir wollen ein Gesundheitsbewusstsein schaffen, dann muss man auch investieren.
Genau so sieht das übrigens auch der Bürgerrat Ernährung im Wandel 2023 eingesetzt vom Deutschen Bundestag. Empfehlung Nummer 1 des Bürgerrats, ein kostenloses Schul- und Kita-Essen. Die Gemeinschaftsverpflegung in Deutschland ist nicht gut aufgestellt. Das meint auch Gunter Hirschfelder. Er beschäftigt sich, wie er selbst sagt, seit ewigen Zeiten mit Ernährung und ist Professor für vergleichende Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg.
Wenn ich etwa an Schulkantinen in Holland oder in Skandinavien denke, mehr Licht, mehr Gemeinschaft, mehr Spaß, besseres Essen. Wenn ich an die Schweiz denke mit ihrer hochwertigen, teuren, aber großartigen Kultur der Gemeinschaftsverpflegung vom Bundesheer bis in die Kitas und in die Altenheime und in die vielen Orte, wo man dann eben als Eidgenossenschaft zusammenkommt. Oder wenn man an die systematische Instellungbringung von Gemeinschaftsverpflegung, etwa auch im modernen China, denkt, dann sehen wir, überall versucht man den Hebel Gemeinschaftsverpflegung zu nutzen, um eine tragfähige und zukunftsfähige Gesellschaft auf die Beine zu stellen. Da können wir eine Menge lernen.
Warum ist das denn aus Sicht des Kulturwissenschaftlers Hirschfelder so entscheidend, dass es gute Gemeinschaftsverpflegung gibt?
Weil sie wiederbeleben könnte, was verloren zu gehen droht, nämlich der soziale Aspekt von Ernährung. Der beginne schon nach der Geburt, wenn das Baby Milch bei seiner Mutter trinkt.
Wir sehen heute, dass Menschen, die alleine essen, die etwa hochbetagt sind und nicht mehr im Gemeinschaftsraum einer Anstalt essen können, dass sie es als starkes Defizit empfinden. Nicht, dass es anderes Essen gibt, sondern dass sie nicht in Gemeinschaft essen. Essen ist Kommunikation, Essen stiftet Vertrauen, Essen ist eine emotionale Sache, eine gemeinschaftliche Sache. Mit wem ich esse, der ist nicht mein Feind. Und das Ganze wird heute in Frage gestellt. Wir sind eine Gesellschaft, die digital ist, die hochmobil ist. In vielen Städten leben über 50% der Menschen in Single-Haushalten. Das heißt, wir essen alleine. Und das ist nicht nur eine andere Nahrungsmittelzufuhr. Das macht auch was mit uns.
Ja, was macht das mit uns, wenn wir häufig alleine essen?
Gunter Hirschfelder sagt, wir verlieren die Chronologie. Also das Gefühl, dass Essen, wie es mal üblich war, an bestimmte Zeiten gebunden ist. Wir dauersnacken und wer noch dazu einsam ist, sei besonders gefährdet.
Ja, Einsamkeit macht eben auch traurig. Sie wird als Defizit empfunden. Es entsteht eine emotionale Lücke. Die muss irgendwie gefüllt werden. In einer Gesellschaft, die Spiritualität verliert, gewinnt die Ernährung diesen Aspekt dazu. Und aus Frust und Traurigkeit sind wir dann am Dauermümmeln und wundern uns, wenn wir ja zulegen.
Unser drittes Beispiel für gemeinschaftliche Verpflegung ist eine Kindertagesstätte. Brigitte, du hast die evangelische Christophorus-Kita in Ottersberg im Landkreis Verden besucht. Und welche Eindrücke hast du denn von dort mitgebracht?
Die Kita hat 5 Gruppen, davon 2 Ganztagsgruppen. Und der erste Eindruck, den ich nach dem Reinkommen hatte, in dieser Kita spielt Essen eine wichtige Rolle. Im Eingangsbereich hängt an der Wand ein Monitor, auf dem die Eltern lesen können, was es zum Mittag gibt. Und weiter unten, auf Augenhöhe der Kinder, hängt eine Tafel mit Bildkarten, die täglich neu gestaltet wird, sagt Kita-Leiterin Nicole Würdemann.
Also die Kinder kommen morgens im Frühdienst und fragen dann in der Küche nach. Sie gehen in die Küche und fragen, was gibt es heute zu essen? Und die Köchin sagt, heute gibt es eine Suppe. Und dann fragen die Kinder, was ist da drin? Und dann suchen sie diese Bildkarten raus und hängen es für alle Kinder aus.
Ich war an einem Freitag da und auf der Tafel waren 6 Karten angebracht. Ein Teller mit Backfisch, eine Schale mit Kartoffelpüree, ein Teller mit frischer Rohkost, eine Mineralwasserflasche, ein Glas mit Tafelwasser und das Highlight aller Nachspeisen, Eis am Stiel.
Es gibt auch mal Sachen wie Pommes oder Chicken Nuggets, darf es auch mal geben. In der Regel ist es aber ein sehr ausgewogenes Essen. Also es gibt viele Aufläufe und auch Suppen, was von den Kindern total gerne gegessen wird. Also die Kinder mögen unheimlich gerne Eintöpfe und Aufläufe bei uns.
Und wo werden die Zutaten für das Mittagessen eingekauft? Also wie wichtig ist es der Kita, dass die Lebensmittel bio sind und aus der Region kommen und dass auch nach Saison eingekauft wird?
Also alle 3 Aspekte spielen eine Rolle. Obst und Gemüse wird vor Ort eingekauft.
Das ist ein hiesiger Anbieter, der nicht nur uns, sondern auch andere Einrichtungen mit Gemüse und Obst beliefert. Das ist rein Bio. Und die bauen dort selber an oder kaufen von Biohöfen noch dazu. Und das wird 14-tägig bei uns geliefert in großen Pfandkisten. Wir haben die Möglichkeit, das Obst und Gemüse zu kühlen und verbrauchen das eben innerhalb der 14 Tage. Und werden von einem Frischdienst beliefert, wo wir zum Beispiel unsere Milch, unsere Biomilch beziehen, aber auch große Gebinde mit Nudeln, Reis. Also auch da achten wir auf Nachhaltigkeit und möglichst wenig Verpackung.
Und wenn möglich, wird natürlich nur eingekauft, was tatsächlich auch gerade regional geerntet wird.
Zum Mittagessen gibt es jeden Tag einen kleinen Rohkostteller mit Tomaten, Kohlrabi, Gurke, Möhren, je nachdem, was gerade so saisonal aktuell ist. Und auch das wird von den Kindern sehr gerne angenommen. Und das wird eben jeden Tag auch frisch geschnitten bei uns.
Wie handhabt das denn die Kita mit dem Thema Fleisch? Das ist ja eine sehr kostspielige Komponente beim Essen.
Fleisch gibt es bei uns einmal die Woche und wir haben viele muslimische Familien in unserer Kita. Daher wird bei uns komplett auf Schweinefleisch verzichtet. Es gibt dann mal Rindfleisch oder Geflügel, auch von einem regionalen Anbieter.
Also da wird schon deutlich, wenn man Frau Würdemann so zuhört, die Kita beschäftigt auch eigene Köchin, oder Brigitte?
Ja, 2 Frauen sind in der Küche beschäftigt und kochen täglich frisch für 55 Kinder und 10 pädagogische Mitarbeiterinnen. Und da stellt sich natürlich gleich die Frage, was kostet die Eltern das Essen?
Die Eltern bezahlen monatlich einen Beitrag von 65 Euro. Also wenn wir rechnen, es sind ungefähr 20, 21 Arbeitstage im Monat, kann man ungefähr von 3 Euro pro Tag ausgehen, was ein Mittagessen kostet bei uns.
Aber das kann ja nicht kostendeckend sein, oder?
ist es auch nicht. In diesem Fall gibt die Kommune etwas dazu. Dort habe ich nachgefragt und mir wurde gesagt, einen Defizitausgleich erhalten nicht nur die drei kommunalen Kitas, sondern auch die drei kirchlichen und zwei in freier Trägerschaft, weil alle Kinder, die ganztags betreut werden, ein möglichst gutes Mittagessen haben sollen. In der Christophorus-Kita in Ottersberg passiert übrigens in ganz kleinem Maßstab, was Experten sich von gesunder Gemeinschaftsverpflegung erhoffen. Sie zieht Kreise.
Die Kinder schwärmen von dem Essen und die Eltern fragen dann in der Küche, ob sie das Rezept haben können, von dem Auflauf oder von dem Eintopf, weil es einfach den Kindern gut geschmeckt hat. Also auch das fördert wieder eine gute Kommunikation zwischen der Küche und den Eltern. Das finden wir auch sehr schön. Und ist nochmal eine Wertschätzung auch einfach für die Köchinnen.
Wir haben jetzt drei kirchliche Einrichtungen kennengelernt und alle kochen selbst und versuchen auch eine umweltverträgliche, gesundheitsfördernde Ernährung anzubieten. Wie weit lässt sich das denn verallgemeinern?
Also ich sag's mal so, allein eine Kita zu finden, in der täglich frisch gekocht wird, war wirklich nicht einfach. Andererseits gibt es kirchliche Einrichtungen mit vorbildlichem Verpflegungsangebot. Ich denke da zum Beispiel an viele Bildungshäuser. Es gibt auch Kirchenverwaltungen, die sich Richtlinien für nachhaltigen Einkauf gegeben haben. Die gelten aber nur für die Verwaltungskantinen und lassen sich eben nicht so einfach durchsetzen bis in jede Gemeinde und jede kirchliche Einrichtung. Obwohl gerade bei denen die große Chance läge, Vorbild für gesunde Ernährung zu sein. So sieht es übrigens auch ein Experte für Gemeinschaftsverpflegung, Rainer Röhl. Er ist geschäftsführender Gesellschafter eines Beratungsunternehmens in Münster und er begleitet Umstellungsprozesse in Großküchen, Restaurants und Catering-Unternehmen.
Wenn wir an das denken, was der jetzt verstorbene Papst Franziskus mit Laudato Si veröffentlicht hat, dass auch gerade kirchliche Einrichtungen auch eine Verantwortung tragen für das sogenannte Haus, also unsere Welt, dann ist das schon ein ethischer Anspruch, da was zu tun. Jetzt kommt mein kleines Aber. In Bildungseinrichtungen, in Kitas, in Seniorenheimen und so weiter. Das sind Menschen wie in kommunalen Einrichtungen auch. Letztlich muss es auch bezahlbar sein. Und wir müssen uns fragen, wer zahlt welchen Anteil? Denn für ein gutes Essen, für eine gute Verpflegung, ob mit oder ohne Bio-Lebensmittel, müssen wir einen angemessenen Preis zahlen. Und das ist, glaube ich, bei allen Beteiligten ein Thema, wo man hingucken muss, was zahlt der Gast, was zahlt der Träger, wo kann die Küche möglicherweise Einsparungen und Optimierung hinbringen, dass es für alle auch verträglich wird.
Also mit anderen Worten, wenn eine Ernährungswende erreicht werden soll, dann wird das alle Beteiligten etwas kosten.
Ja, und zwar nicht nur Geld, sondern auch die Bereitschaft, das eigene Einkaufs- und Ernährungsverhalten zu ändern.
Es gibt da einen schönen Spruch. Küchen haben ein Qualitätsverständnis wie ein Wochenmarktkunde und ein Preisverständnis wie ein Aldi- oder Lidl-Kunde. Heißt mit anderen Worten, sie möchten oder können nur wenig Geld ausgeben fürs Essen. Und auf der anderen Seite wollen sie hohe Qualität, Bio-Qualität möglichst aus der Region. Und das passt nicht ganz zueinander.
Und diejenigen, die das jetzt passend machen wollen, die auch Dinge ändern wollen, was können die tun?
Rainer Röhl sagt, sie müssen Entscheidungen treffen.
Welche Lebensmittel in welcher Qualität möchten wir gerne einsetzen und wo wollen wir die einkaufen? Bei welchen Lieferpartnern? Bei großen konventionellen Handelsunternehmen oder bei Landwirten direkt? Das sind alles Fragestellungen, die eine Küche für sich entscheiden kann. Vorher aber geht es immer um ein Speisenangebot, also eine Speisekarte oder einen Speisenplan. Es geht um Rezepturen und man könnte sagen, ein Speisenangebot, wenn man das versucht zu lesen, es ist wie eine Visitenkarte einer Küche. Und da geht es natürlich A, um die Frage, wie viel Angebot braucht es überhaupt für meine Gäste? Muss ich drei verschiedene Essen mittags anbieten? Reichen zwei? Brauche ich vier? Reichen möglicherweise auch ein Essensangebot, wie es in vielen Kindertageseinrichtungen der Fall ist?
Und das heißt ja, wenn sich eine Einrichtung für mehr Bioprodukte entscheidet, dann könnte der höhere Preis dadurch kompensiert werden, dass eben das Angebot verändert wird.
Genau. Rainer Röhl hat zum Beispiel von den städtischen Schulen und Kitas in Freiburg berichtet. Dort gibt es nur noch vegetarisches Essen.
Weil die Stadt sagt, Fleisch können die Schülerinnen und Schüler und die Kinder auch zu Hause essen. Wir müssen das nicht machen. Biofleisch ist relativ teuer und deswegen wird das schwierig und muss aber auch nicht sein, dass wir an 5 Tagen die Woche in der Mittagsverpflegung Fleisch anbieten.
Dann nochmal zum Thema Bio. Also tatsächlich ist es doch so, dass sehr wenig Fläche bzw. Tierhaltung streng biologisch bewirtschaftet wird.
90-95% der Lebensmittelwirtschaft inklusive Landwirtschaft ist nicht biologisch gemäß den Regelungen. Und das heißt natürlich, dass es da schwieriger ist, in bestimmten Regionen eine gute Auswahl an Lieferpartnern zu finden. Aber das muss man ganz klar sagen, es gibt überall in Deutschland ausreichend Lieferpartner, die aber nicht immer die entsprechenden Gebindegrößen oder die entsprechende Vielfalt an Bio-Lebensmitteln anbieten. Das muss man ganz klar festhalten.
Ja, und was Herr Röhl da sagt, ist klar, wenn mehr Bio auf den Tisch soll, dann braucht es dafür eben auch fördernde politische Rahmenbedingungen.
So ist es. Einzelne Förderprogramme auf Länder- und Bundesebene gibt es ja schon viele. Aber jetzt tut sich doch etwas in Richtung mehr Verbindlichkeit. Zum Beispiel hat im Herbst 2023 der Bundeslandwirtschaftsminister die Biostrategie 2030 vorgestellt. Das Ziel, bis zum Jahr 2030 die ökologisch bewirtschaftete Fläche auf 30% der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu erhöhen. Heißt in der Folge natürlich auch mehr Bio-Lebensmittel. Oder die neue Richtlinie für Bundeskantinen. Dort soll bis spätestens 2030 der Bio-Anteil im Speiseplan mindestens 30% betragen. Auch wichtig, wenn eine Küche sich bei der Umstellung auf mehr Bio beraten lässt, bezuschusst das Bundeslandwirtschaftsministerium die Beratungskosten bis zu 80%.
Wir müssen, und die Politik sind die Ersten, die das auch verstehen müssen, wir müssen dem Thema Bio-Lebensmittel eine andere Bedeutung beimessen, ein anderes Narrativ. Ich habe immer den Eindruck, die Menschen hören immer nur, dass Bio teurer ist. Wir erklären ihnen, warum Bio-Lebensmittel teurer sein müssen, warum ökologische Landwirtschaft aufwendiger ist. Was hängen bleibt, ist, Bio ist teuer. Und das Zweite, wir reden über Zertifizierung. Das heißt, es muss ja irgendwie kompliziert sein. Was wir brauchen, ist ein Narrativ, was im weitesten Sinne sagt, Bio ist eine tolle Sache. Es nutzt uns allen. Es ist für uns alle sinnvoll. Für mich persönlich, für die Gesellschaft, für die Umwelt. Auch volkswirtschaftlich hat das einen hohen Sinn. Und dem Ganzen einfach so eine positive Note geben, dann würden wir, glaube ich, sehr viel weiterkommen. In den Küchen.
Wie kann man sich umweltverträglicher und gesünder ernähren? Und was können kirchliche Küchen und Kantinen dazu beitragen? Das war heute unser Thema in der Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft.
Für Fragen, Kritik und Anregungen sind wir wie immer per Mail erreichbar. Die Adresse: vertikalhorizontal in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Danke fürs Zuhören und für Ihr Interesse, sagen Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Tschüss.